So, nach Chiara Klug und Roberto Gutto endlich mal wieder das Thema Gewichtheben in der Sportstunde. Und da habe ich mir eingeladen, die Lisa Marie Schweizer. Lisa, schön, dass du Zeit nimmst und mit mir reden möchtest über Gewichtheben und über dich natürlich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Die erste Frage natürlich, weil du konntest ja leider bei der WM, die ja vor ein paar Wochen erst war, nicht teilnehmen. Wie geht's dir? Was hast du? Bist du auf dem aufsteigenden Ast?
Ja, ich hoffe es. Also zwischenzeitlich habe ich auch schon gedacht, ich bin über den Berg und dann bin ich trainieren gegangen und habe es ja nochmal zum Eskalieren gebracht und mich komplett ins Ausgeschossen. Und jetzt hoffe ich, dass ich langsam mich wieder an die Gewichte rantasten kann, ja.
Dürfen wir fragen, was du hast?
Ich wüsste es auch gerne. Allerdings war ich mittlerweile schon bei vier Ärzten und keiner kann es so genau sagen. Also ich habe verschiedene Diagnosen bekommen, aber ja, nicht so richtig hat funktioniert. Ich habe jetzt halt eine Sportpause auch gemacht und versucht mit Physiotherapie, mit meinem Ärzteteam da voranzukommen. Aber so richtig genau wissen wir leider nicht, was ist. Also ich habe ein MRT gemacht. Es ist eigentlich nichts Schlimmes, aber ja, ich konnte leider nicht mehr trainieren, konnte auch mich überhaupt nicht schmerzfrei an die Hantel beugen, geschweige denn abheben. Deswegen musste ich dann letztendlich leider die WM absagen, was sehr, sehr schade war, wenn man meine Form beachtet, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, bevor ich mich verletzt habe, ja.
Ist es Rückenpartie oder Schulter oder Nacken oder alles?
Rücken. Rücken und Kopf, nein, eigentlich nur Rücken. Also ich habe im Training tatsächlich gemerkt, oh, da ist jetzt was passiert. Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass es ein Hexenschuss ist, aber der wäre ja dann nach einer Woche eigentlich wieder weg. Nur da war es immer noch nicht besser. Es hat auch sehr lange gedauert, bis überhaupt eine Besserung zu spüren war. Ja, es wurde ein Muskelfaserriss vermutet, aber auch der wäre nach der Zeit, also ich bin jetzt 2 Monate aus dem Training raus, der wäre jetzt eigentlich auch schon, müsste verheilt sein, aber ja, so langsam wird's besser, sage ich mal, von den
Ja,
Schmerzen.
toi, toi, toi. Und willkommen im Club, da war ich ja auch schon. Du hattest doch schon mal einen Bandscheibenvorfall. Denkt man dann an sowas zurück?
Ja, tatsächlich habe ich wirklich zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist, gar nicht so weit gedacht, weil es tat gar nicht so weh am Anfang. Deswegen habe ich eigentlich direkt gewusst, okay, es dürfte nichts Schlimmes sein. Wir haben dann trotzdem MRT gemacht. Ich habe aber auch keine ausstrahlenden Schmerzen, also es bleibt eigentlich im unteren Rückenbereich, zieht eher so am Quadratus, eben dann auch in den Hüftbeuger vor. Aber ja, die Bandscheibe dürfte es eigentlich nicht sein, nee.
Bist du ein geduldiger Mensch, gerade auch was das angeht? Oder, ja klar, juckt's wieder. Du willst natürlich trainieren, du willst Wettkämpfe bestreiten, aber
Ja.
wie geduldig bist du mit dir, mit deinem Körper?
Ich bin überhaupt nicht geduldig mit mir, weil ich werde immer wieder von meinem Körper gezwungen. Also selbst jetzt nach der langen Zeit, ja, versuche ich mich immer wieder an die Hantel zurückzuschleichen und übertreibe es dann auch immer gerne direkt. Also ich habe jetzt zum Beispiel Bulgarian Split Squat gemacht, weil das konnte ich schmerzfrei ausüben. Aber ich merke dann auch währenddessen, weil ich jetzt lange ja nicht trainiert habe, oh, das gibt Muskelkater. Aber normale Menschen hören dann auf, aber ich muss dann halt noch einen Satz machen und ja, bestraft mich eigentlich selbst mit 3 Tagen Muskelkater, dass ich gar nicht trainieren kann, weil es so schlimm ist. So ein Typ bin ich. Also Geduld, nee, liegt mir nicht so.
Liebe Hörerschaft, ihr habt das Pech, dass ihr kein Bild habt. Ich sehe Lisa Marie Schweizer und sie hat so ein Strahlen, die ist so, also ein positives Gesicht, wenn ich mal sagen darf. Wenn ich dann, wir reden über negative Dinge. Wie gehst du in deinem Leben mit negativen Dingen um? Oder bist du tatsächlich so positiv, wie es auch gerade wirkt und sagst, ja mein Gott, morgen geht auch die Sonne wieder auf und ich kämpfe?
Na, du hättest mich mal am Anfang erleben müssen. Also mittlerweile, ich meine, muss man es leider irgendwann akzeptieren. Es war natürlich eine ganz schwere Zeit für mich. Da habe ich auch nicht viel gelacht. Vor allem, als dann die Entscheidung getroffen werden musste, machen wir die WM oder nicht. Und ich gemerkt habe, ich habe eigentlich gar keine Wahl. Mein Körper sagt nein. Also selbst wenn ich wollen würde, es geht einfach nicht. Und da hatte ich ganz schön zu knabbern. Hab natürlich auch ein super Umfeld, was mich da immer aufbaut. Und ja, da kann es einem gar nicht schlecht gehen. Ich erinnere mich dann immer an die ganzen positiven Sachen. Und ich bin ja auch ultra dankbar für dieses Privileg, überhaupt ja, Leistungssport ausüben zu dürfen. Und das darf man bei all dem Negativen nicht vergessen, dass man es eigentlich gut hat.
Sollen wir mal über Positives reden?
Ja, besser ist es.
Welche Bedeutung hat für dich die Zahl 108?
108. Wenn du mich jetzt gefragt hast, was die Zahl 187 für mich bedeutet, aber 108
ist 108, weil ich habe es vielleicht falsch aufgeschrieben oder falsch recherchiert. Ist 108.
Ja, ist meine Reißbestleistung im Wettkampf, ja.
Aha, ich habe schon gerade gezittert. Was habe ich da falsch gemacht? Was habe ich da falsch gemacht? Ist das nicht so was, was man in meinem Kopf hat, was man, ich will nicht sagen, dass man sich das auftätowiert, weil es kann ja wieder besser werden. Dann hat man ja nur noch Zahlen irgendwie auf dem Arm oder auf dem Rücken oder wo auch immer. Sind das Zahlen, Statistiken, Werte, die für dich wichtig sind? Oder zählt für dich mehr Medaillen, Titel, Erfolge?
Man muss dazu sagen, dass mein Ziel eigentlich schon seit Jahren ist, die 110 Kilo zu reißen. Das ist es halt. Also man versucht dann natürlich immer, seine Bestleistung zu übertrumpfen, und es geht dann immer weiter. Und deswegen hat man die Zahl eher im Kopf als jetzt die 108. Aber ja, ich bin trotzdem stolz auf die 108 und ja.
Warum reden wir über 108? Wir hatten es ganz kurz angerissen. Mitte April 108 Kilogramm, persönliche Bestleistung im Reißen und damit mal wieder eine EM-Medaille, die Bronze war es. Ich kann ja eh nur bis drei zählen. Wie viel EM-Medaillen hast du mittlerweile und wie viel deutsche Meisterschaften hast du? Zählst du da mit? Weißt du das?
Ja, also ich bin deutsche Meisterin seit 2010 jetzt in meiner Gewichtsklasse und Altersklasse. Ununterbrochen. Dieses Jahr wird es schwer, weil ich noch nicht mal weiß, ob ich teilnehmen kann. Also das wird dann auch noch mal so ein so ein Ding, womit ich umgehen lernen muss. Aber ja, EM war meine erfolgreichste eigentlich 2022. Da habe ich gleich drei Medaillen abgeräumt, den ganzen Satz. Und dann meine ich immer eine. Oder vielleicht einmal noch zwei.
aber es ist ja Wahnsinn, wo... Hast du ein eigenes Zimmer, wo du dir deine ganzen Trophäen, Medaillen und so aufhebst, das kleine Schweizer Museum?
Naja, man sieht es nicht, aber ich habe so Balken in der Wohnung, und meine Mama hat auch direkt gesagt, als ich dann ausgezogen bin, so, die kannst du jetzt alle mitnehmen, und ich habe zum Glück Balken und da stehen meine Pokale und ja, die Medaillen hängen hier auch.
Ich bin ja immer so ein fieser, gehässiger Typ, wenn du 15 Mal hintereinander deutsche Meisterin wirst. Warst du denn mal alleine? Sind die anderen so schlecht oder bist du einfach nur so verdammt gut, dass keine Deutsche da so an dich ranreichen kann?
Ja, ich glaube, ich hatte schon das ein oder andere Mal Glück gehabt. Das braucht man nämlich auch im Gewichtheben. Aber ja, ich habe natürlich auch oft um die Medaille kämpfen können, weil gerade die deutsche Meisterschaft oft dann stattgefunden hat, wenn eigentlich kein internationaler Wettkampf war oder eben gerade eben war, und dann ist man nicht so in Höchstform angetreten, und ja, da musste ich schon das ein oder andere Mal wirklich drum kämpfen und bin auch für mich unerwartet dann Siegerin geworden, also mit dem letzten Versuch dann auch, ja. Aber ganz so einfach war es nicht immer, wie sich's anhört.
Muss man eigentlich Reißen genauso mögen wie Stoßen, oder hast du da so eine Lieblingsdisziplin?
Ja, ich finde eigentlich beide schwierig auf ihre Art. Mir liegt das Reißen eher. Im Stoßen habe ich ganz schön zu kämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes. aber im besten Fall natürlich hat man beide oder liegen einem auch beide Disziplinen, und ja, letztendlich kommt es ja auf das Zweikampfergebnis an. Also die beiden Disziplinen zusammengerechnet.
Was flasht dich so an dieser Sportart, Gewichtheben?
Ja, also es wird einfach nie langweilig. Man hat immer was, an was man arbeiten muss und kann. Also nicht jede Vorbereitung läuft gleich, wie man jetzt auch bei mir gesehen hat. Es gibt eben die Höhen und Tiefen, wie, glaube ich, in allen Sportarten. Aber was mich am meisten fasziniert, ist eben, dass man immer wieder Grenzen verschieben kann auch. Also wenn man hart an sich selbst arbeitet, wenn man Techniktraining macht und wenn man noch an der einen Stellschraube dreht, kann man noch das 1% mehr rausholen und das macht am Ende so viel Spaß, dass man immer wieder sich selbst herausfordert.
Wie kommt sowas draußen an? Bei Freunden, Freundinnen, Nachbarschaft, Bekannten, Fremde, wo du dann sagst, ja, ich bin Gewichtheberin. Die dann vielleicht immer mehr dieses Klischee im Kopf haben, oh, Mädchen, Frauen müssen ja eigentlich Ballett, Touren, Reiten. Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und wie reagieren die dann, wenn du dann sagst, mit deinem Lächeln, ich bin Gewichtheberin? Wie kommt das an?
Ja, die sind meistens sehr überrascht, weil man es mir eben auch nicht direkt ansieht. Also wenn man es dann weiß, dann sieht man schon, oh, die Oberschenkel sind ein bisschen dicker, das Kreuz ein bisschen breiter. Aber die meisten sind dann eher immer überrascht, aber positiv finde ich. Also sie sind dann sehr interessiert und ja, also eigentlich habe ich jetzt gar keine negativen Erfahrungen in dem Sinne gemacht. Aber klar, so man kriegt schon mit, dass da viel dann auch hinten gesprochen wird, so, oh, die macht jetzt Gewichtheben. Aber ich finde, ich habe jetzt nichts Negatives erlebt.
In einer Welt, wo es so Schönheitsideale gibt und du gerade selber gesagt hast, ja, ich habe ja auch dicke Oberschenkel, war das für dich immer mal ein Problem? Wirst du darauf angesprochen oder ist auch da, sagst du, das gehört doch dazu, ist doch in Ordnung?
Ich war schon immer sportbegeistert. Bevor ich Gewichtheben gemacht habe, bin ich auch viel Ausdauer gerannt. Daher hatte ich schon so eine Grundmuskulatur in den Beinen oder ich habe so schon, ja, von der Genetik her würde ich jetzt mal sagen, bin ich jetzt schon nicht die dünnste oder am schlank, ja, so schlank. Und deswegen war das jetzt für mich keine ultra krasse Veränderung. Also es wurde dann über die Jahre eben immer definierter, aber ich finde nicht, dass ich jetzt unbedingt männlicher aussehe oder geworden bin vom Körperbau her. Und deswegen bin ich eigentlich stolz auf den Körper, weil man eben sieht, das ist harte Arbeit. Das hat nicht jeder vor allem. Das ist was Besonderes.
Bist du eitel?
Ich würde sagen, nein. Jeder hat so seine Eigenheiten.
So wie das, ne, gerade rüberkam.
Nee, eigentlich nicht. Ich bin pflegeleicht.
Machst du dir Gedanken an Wettkämpfen, wenn du an die Hantel gehst, wie du aussiehst? Oder denkst du dir, das ist doch egal, das ist doch jetzt funktionell, ich muss jetzt einfach die 108 Kilo hochheben und fertig ist?
Du darfst darüber gar nicht nachdenken. Also das Wichtigste ist, dass man sich wirklich wohl in seinem Körper fühlt, dass man eben selbstbewusst auf die Bühne auch tritt, wenn man an den Versuch geht. Das ist einfach das A und O. Da muss man alles andere ausblenden, vor allem so Sachen, die überhaupt keine Rolle gerade in dem Moment spielen. Also der Körper bringt dich ja letztendlich zu den Erfolgen dann auch hin und dann darf man nicht sagen, oh, jetzt sehe ich da dick aus oder keine Ahnung. Also da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken. Ich mache mir eher immer so Gedanken, weil man setzt sich Ziele und die will man dann auch erreichen. Und das ist dann immer, weil man kann so Wettkämpfe ja auch nicht einschätzen. Man kennt die Konkurrenz so vielleicht von Instagram oder so, aber man weiß ja nicht, wie sich der Wettkampf entwickelt. Und das ist halt immer, ja, da muss man wirklich bei sich bleiben und, wie gesagt, selbstbewusst bleiben.
Gibt's denn da Geschichten bei vielen Wettkämpfen, wo du manchmal denkst, oh, das Mädel da drüben zieht sich jetzt so den Lidschatten nach und nochmal den Lippenstift drauf und du denkst, was macht die denn da? Gibt's da welche, die tatsächlich darauf achten?
Ja, aber ich denke,
keine Namen nennen.
Ja, nein, also jeder geht ja auch anders damit um und jeder muss ja einen Weg für sich finden, wie er eben am besten performen kann und wie man sich eben gut fühlt und man schminkt sich dann vielleicht ein bisschen mehr, weil man einen besonderen Anlass sieht und oder weil man sich immer beim Wettkampf so und so schminkt. Bei mir sind zum Beispiel die Haare. Ich flechte mir immer einen Tag vorher abends die Haare, dass ich halt so eine, wie so eine Löwenmähne habe. Das ist ja eigentlich schon seit meiner Kindheit so, dass ich immer zu besonderen Anlässen die Haare geflochten bekommen habe. Damals noch von Mama oder Oma. Und jetzt mache ich es halt selber, weil es für mich was Besonderes ist. Und ja, man sich dann einfach wie eine Löwin fühlt.
Du hast mir die Frage vorweggenommen. Ich wollte eine gerade fragen. Hast du Rituale? Ist das das einzige Ritual, was du hast? Oder?
Ja.
Auf was achtest du noch, wenn das immer so der Countdown läuft, du stehst auf, du weißt, heute habe ich einen wichtigen Wettkampf. Was machst du da? Hast du immer das Gleiche oder lässt du es so auf dich zukommen?
Wichtig für mich ist immer der Abend vorher, dass ich auch frühzeitig in meinem Zimmer eben bin, nicht mehr so alle Lampen anhabe, Ich habe ein Dehnprogramm, was ich auch von unserem Team von einer bekommen habe. Und das ziehe ich eigentlich immer durch, dass ich mich einen Tag vorher dann eben mein Dehnprogramm mache. Das geht 20 Minuten und dann auch alles ausschalte und wirklich mich darauf konzentriere. Und wichtig ist nämlich auch, dass man frühzeitig ins Bett geht und da möglichst viel Schlaf aus der Nacht raus, weil das ist mir immer ganz wichtig, dass ich mich dann auch wirklich fit fühle für den nächsten Tag.
Und dann.
Aber am Tag selbst habe ich jetzt nicht unbedingt Rituale. Also ich gehe immer lieber vor dem Wettkampf nach dem Biegen dann an die frische Luft nochmal. Also gar nicht immer in diesem Gebäudekomplex fühle ich mich nicht so wohl, auch mit der Luft. Und ich brauche dann Sauerstoff, deswegen gehe ich immer eher raus. Und ja, höre da Musik, meistens Rammstein. Das habe ich von meinem Papa noch mitbekommen, um mich da auch zu aktivieren. Genau. Aber ansonsten jetzt nichts Spezielles.
Man könnte meinen, irgendeiner hätte dir meine Frage schon geschickt. Das war nämlich die nächste Frage, die ich stellen wollte. Hast du eine bestimmte Playlist? Spielt Musik da für dich eine große Rolle? Muss es eine etwas aggressivere Musik sein als vielleicht schöne Liebesballaden?
Ja, auf jeden Fall. Also, da hört man schon andere Sachen, die man sonst vielleicht im Alltag jetzt nicht hören würde, ja.
Wie sieht bei dir zum Job und so kommen wir vielleicht gleich noch. Wie sieht bei dir so eine ganz normale Trainingswoche aus, wenn du gesund bist?
Wir trainieren so 8-mal die Woche ungefähr. Also kommt natürlich auch immer auf die Woche an, ob wir jetzt hohe intensive Trainingswochen haben oder eher gesenkte haben. Dann gehen wir auch mal auf 6 Einheiten runter. Aber in der Regel sind es so 8 Einheiten. Das heißt, wir trainieren Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 2-mal am Tag und Dienstag und Samstag 1-mal. Genau, und dazwischen haben wir dann eben Mittagspause, wo sich viele eben noch hinlegen können. Ich kann leider keinen Mittagsschlaf machen, ich habe es irgendwann verlernt. aber ja, ich versuche dann auch zur Ruhe zu kommen, mir ein Buch zu nehmen oder mich anderweitig zu beschäftigen, aber nicht so, dass ich viel rumlaufe, sondern mich eben auch aufs Training konzentrieren kann.
Wie gerne trainierst du?
Ich trainiere sehr gerne. Deswegen ist die Zeit jetzt wirklich schwer. Also es ist wirklich das Schlimmste für mich, dass man, die Schmerzen ist das eine, aber dass man einfach auch nicht trainieren kann und man dann die anderen beobachtet, wie sie trainieren, ganz normal in ihrem Alltag drinnen sind und man wünscht sich wirklich nur diesen Alltag zurück. Und ich gehe so gerne ins Training. Ich habe ja gar, also nie dieses Feuer verloren. Natürlich gibt es auch Tage, wo man jetzt nicht so motiviert ins Training geht, aber wenn man dann mal angefangen hat, dann will man doch schon auch seinen Plan erfüllen. Also das, ja, da bin ich sehr ehrgeizig und zielstrebig und ich gehe wirklich gerne ins Training.
Du bist ein gutes Beispiel, dass man, wenn man in die Schule geht, immer auf Mathelehrer hören sollte, ne? Wenn man nämlich da ein bisschen
Ja,
recherchiert und
wir haben
dann.
schon einiges drauf.
Es geht nur nicht darum, dass du dann die Kilozahlen zusammenrechnen musst, das machen auch andere. Es geht darum, dass du mit süßen 14 mit deinem Mathelehrer gesprochen hast, der auch wohl Gewichtheber war. Und
Ja.
ihr habt über Gewichtheben geredet und er dann gesagt hat zu dir: Komm doch mal vorbei, versuchst du auch mal, weil du Probleme mit dem Rücken hattest. War das so?
Genau, ja, so schließt sich der
Schon
Kreis,
wieder der
ne?
Rücken, immer wieder beim Rücken,
Schon
genau.
wieder der Rücken. Aber damals war es tatsächlich, weil mein Rücken zu schwach war im Vergleich zu den Beinen, weil ich ja, wie gesagt, aus dem Ausdauersport komme. Und da musste ich so Reha-Übungen machen und die fand ich furchtbar langweilig. Also die, die ich jetzt auch wieder machen muss, so in der Art. Aber ich habe dann halt einmal nach dem Unterricht gefragt, ob man dann beim Gewichtheben auch den Rücken stärkt. Und da hat er dann eben nur gelacht und gesagt, komm mal vorbei, schau es dir an. Und ja, ich bin nie mehr von weggekommen.
Warum nicht? Du gehst da hin, das ist so eine Hantel, unpersönliche Hantel, und das musst du irgendwie hochheben und für dich war es genau sofort. War das Liebe auf den ersten Blick?
Ja, würde ich schon sagen, ja. Also ich fand, den Anfang war tatsächlich eher schwieriger und nicht so, man hat es nicht ganz durchblickt, weil ich meine, wenn man irgendwie in andere Sportarten geht, dann weiß man, was auf einen zukommt. Und beim Gewichtheben hat mein Trainer das auch schlau gemacht. Der hat das dann so Stück für Stück aufgebaut. Also man hat nicht direkt die richtige Ausübung gemacht. Also ich sag mal, beim Reißen, man hat jetzt nicht die volle Bewegung gemacht, sondern man hat sich an diese volle Bewegung eben rangetastet. Und das ging über Wochen, bis ich dann mal überhaupt normal gerissen habe. So. Und also so habe ich es zumindest abgespeichert. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber für mich kam so der Anfang ziemlich lang vor, bis man dann überhaupt mal wusste, was man denn eigentlich dann im Wettkampf auch macht an Übungen. Und deswegen ist man natürlich auch dran geblieben, weil man ja wissen wollte, also ja, was auf einen zukommt dann. Und ja, es war halt, hat Spaß gemacht. Wir waren eine kleine Gruppe, es war sehr familiär, wir haben uns ausgetauscht und ich hatte da tatsächlich, meine ersten Trainingspläne waren dann auch so, dass ich rechnen musste. Also es waren dann nur Prozentzahlen angegeben. Das hat der Mathelehrer auch schlau gemacht. So hat man dann eben auch noch seine Hausaufgaben für Mathe gemacht, sag ich mal. Also Kopfrechnen geübt. Genau.
Da hattest du also auch in Mathe eine 1 in der Zeit.
Nee, ich war jetzt nicht so die beste Mathe, aber ich war jetzt auch nicht die schlechteste. Ich musste zum Glück auch keine Abi-Prüfung in Mathe schreiben, aber ja, ich habe mich durchgekämpft, wie immer.
Genau. Jetzt geht man zu einem Sport, der gefällt einem. Das macht Spaß, man verbringt seine Freizeit damit. Wann hast du denn gemerkt, ja, das ist nicht nur mein Hobby, so ein bisschen Ablenkung, ein bisschen vom Alltag, sondern ich kann da auch tatsächlich so Leistung bringen, dass ich Leistungssportler werden will, dass ich dann so einen olympischen Traum habe, dass ich unzählige deutsche Meistertitel gewinnen möchte, Europameistermedaillen und so weiter. Wann hat sich das bei dir entwickelt? Du hast ja ein Jahr später, wenn ich das noch sagen darf, ein Jahr später, nachdem du angefangen hast, wurdest du ja schon sofort deutsche Meisterin. Ne? Das war ja wahr. Du musstest dann auch ein Talent haben.
Ja, ich glaube, in meinem ersten Jahr bin ich Achte geworden, irgendwie so. Ja, ich glaube, nach 2 Jahren oder 3 habe ich mich auch für die Jugend-Europameisterschaft damals qualifizieren können. Und ich glaube, das war auch so ein Motivationskick für mich, so von wegen, ich kann ja mithalten. Ich war ja nie an der Sportschule wie andere und trotzdem konnte ich bei den Leistungen mithalten. Und ja, das war dann auch so Motivationspush, sage ich jetzt mal, für mich, dass ich eben wissen wollte, wie weit kann ich gehen, wie lange schaffe ich es, eben auch bei den Sportschülern mitzuhalten. Und obwohl ich jetzt nicht so viel trainiere, obwohl mein Fokus eben aufs Gymnasium liegt und nicht auf den Sport. Und das hat mich immer motiviert. Und ja, ich habe dann immer weitergemacht. Und ich war auch nicht immer die Beste. Also ich kann mich auch erinnern, ich war bei vielen, vielen Wettkämpfen immer die Zweite. Es war ja auch gut, aber ja, man wollte natürlich auch gewinnen. Und dadurch, dass eben das Gewichtheben für mich immer ein Hobby war und ich nicht auf Leistung unbedingt aus war oder auf Olympische Spiele, sondern das war für mich immer so, daran habe ich gar nicht gedacht. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffen könnte, so in der Art. Also ich habe es wirklich gemacht, weil es mir Spaß macht und weil ich an mir selbst arbeiten wollte, weil ich gemerkt habe, ich blühe da drin auf und ich werde dadurch nicht nur körperlich stärker, sondern eben auch mental. Das hat mir ja viel gegeben und ja. Ich würde sagen, so die Jugend-Europameisterschaft war so ausschlaggebend, dass ich gemerkt habe, es geht weiter, immer so nach der deutschen Meisterschaft, sage ich mal.
Was ist wichtiger? Oder sagen wir mal so, kann man das prozentual vielleicht, sind wir wieder bei Mathe, prozentual einschätzen? Was ist da wichtiger in so einem richtig wichtigen Wettbewerb, dass der Körper funktioniert oder dass der Kopf funktioniert? Weil ich stelle mir ja vor, du hast jetzt eine überragende Leistung gebracht, bist vielleicht vorne, dann kommt da eine Konkurrentin, die hebt aber auf einmal ein Kilo mehr und du musst ja wieder ran. Das ist ja nicht so, das ist ja Kraftaufwand. Du musst ja absolut was leisten. Ja. Sagt dann dein Kopf, hey, das schaffst du schon. Und da der Körper sagt, ey, ich habe doch eben schon das so hochgekommen, ich kann nicht mehr. Ist das so ein bisschen Engelchen und Teufelchen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich würde schon sagen, das ist ein großes Wechselspiel. Es müssen beide Parteien eben da sein, dass man Höchstleistungen bringen kann. Aber ich denke, es ist wirklich sehr entscheidend, was der Kopf sagt. Aber wenn der sagt, nee, schaffst du nicht, dann schaffst du es auch nicht. So, das ist erstmal ausschlaggebend. Wenn der Kopf nicht will, dann macht der Körper da auch nicht mit. Aber wenn der Kopf will, dann ist es wahrscheinlicher, dass der Körper eben mitmacht, außer er ist halt wirklich platt, müde oder ja, hat eben nicht die Kapazitäten. Das kommt natürlich auch vor, aber eher selten, würde ich sagen. Also eher bei mir zum Beispiel, denke ich, liegt es oft entweder an der Technik oder am Kopf. Ja.
Du hast ja eben auch gesagt, dass du dann auch einen Abend vorher deine Ruhe brauchst oder an Trainingstagen, dass du dich auch hinlegst und mal was liest und die Ruhe genießt. Trainierst du das Mentale ansonsten auch mit dem Coach?
Ich habe eine Zeit lang mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet, was mir auch sehr viel gebracht hat. Mittlerweile habe ich halt schon auch sehr viel Erfahrung sammeln können und würde sagen, natürlich ist es besser, wenn man das macht, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich glaube, ich darf nicht zu perfektionistisch auch werden. Also das war bei mir dann, wo ich gemerkt habe in der Zeit lang, also ich wollte alles perfekt machen und dann lief gar nichts mehr. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich muss wieder mehr auf mein Bauchgefühl hören, auf die Intuition. Und ja, seit paar Jahren jetzt würde ich sagen, hat sich das wieder eingespielt, dass ich sage, oder seit letztem Jahr, dass ich mich da viel besser im Griff habe und ja, auch nicht versuche immer alles ganz perfekt zu machen.
Ja, wir haben mal festgestellt, dass bis zu der Verletzung du echt ein überragendes Jahr hattest, dass du sagtest, auch Bestleistungen
Ja.
angehoben hast. Wie
Ja.
kam dieser Impuls, dass du auf einmal gemerkt hast, ich mache es doch lieber alleine und ich setze mich nicht so unter Druck? Das ist ja auch ein Prozess. Das macht man, du stehst ja nicht morgens auf und sagst, oh, ich mache es jetzt anders und es läuft schon.
Ja, das war tatsächlich nach einem sehr großen Tiefschlag. Das war Rihard, die Weltmeisterschaft vor 2 Jahren müsste jetzt gewesen sein. Ich war richtig gut drauf. An dem Wettkampftag hat auch alles gepasst. Also die Bedingungen waren top und ich habe mich auch gut gefühlt. Aber ich bin im Wettkampf geplatzt und das heißt bei uns, dass man in einer Disziplin oder in beiden keinen gültigen Versuch reinbekommt. Also wir haben ja pro Disziplin 3 Versuche auf der Bühne und ich habe im Stoßen keinen einzigen gültig in die Wertung bringen können. Und das war für mich ein enormer Tiefschlag, weil niemand und ich selbst am wenigsten damit gerechnet haben, weil ich eben so gut drauf war. Und da habe ich gemerkt, okay, also ich muss was ändern, das kann so nicht funktionieren. Ich hatte da auch zu dem Zeitpunkt das WUP, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf hier oder ob das
Doch.
Werbung ist, aber das überprüft ja da, also sammelt dir alle Daten vom Tag und sagt dir dann, wie erholt du bist am nächsten Tag. Und das habe ich eben vor meinem Wettkampf auch gemacht und mich dann noch so ein bisschen auseinandergesetzt damit und so. Und naja, das hat dann letztendlich ja keinen Erfolg gebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt was ändern. Und habe da eben auch viele Gespräche mit Teamkameraden geführt, die auch gesagt haben, hey, du musst einfach mal wieder lockerer werden, bring die Leichtigkeit zurück in dein Training. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und dann gesagt, okay, ich lasse jetzt mal das Wut weg. Ich muss nicht immer wissen, wie ich mich fühle. So, ich kann auch einfach mal auf mein Bauchgefühl hören und mich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist eben, ja, zu performen.
Ist auch ganz gehörig wichtig, dass man auch Spaß hat, dass man eben nicht sich so unter Druck setzt, sondern ich gehe da jetzt drauf und ich will einfach nur einen geilen Wettkampf haben. Oder ist das zu
Naja, gut,
naiv,
ganz
ist
ehrlich.
zu naiv gedacht?
Ja, ganz ehrlich, man sollte vielleicht so rangehen, ja, aber gerade wenn es um Wettkämpfe geht, wo es um was geht, wo man Leistung bringen möchte, weil das ist ja auch letztendlich unser Job. Wir wollen Leistung bringen und deswegen rückt der Spaß dann eher im Hintergrund und man merkt dann, also es kommt dann eher dieser Flow. Und dann macht's Spaß, weil man dann weiß, okay, jetzt bin ich voll drin, ich kann jetzt alles ausschalten, ich muss nur noch machen, egal was man mir rauflegt, ich mache die jetzt so. Und das will man erreichen und da liegt der Fokus dann auch drauf und gar nicht so, ja, ich gehe jetzt mal an die Hantel und hab Spaß so. Also das ist eher dann nicht mehr so bei mir der Fall.
Ich hatte in der Sportstunde ein wunderbares Gespräch mit dem Schwimmer Salcho gehabt, der nach Australien gegangen ist und dort trainiert hat und festgestellt hat, deswegen auch der Spaß, die sind anders drauf. Die wissen schon, das sind ja auch mit die weltbesten Schwimmer, aber sie sehen es nicht so ernst. Aber mit diesem Spaß hast du auch Spaß im Training und auch im Wettkampf und du bringst auf einmal bessere
Ja.
Leistung.
Ja.
Guckst du auch bei deinen Kolleginnen und Kollegen oder hast du die Möglichkeit auch da mal zu gucken, wie trainieren die eigentlich? Machen die was anderes als wir in Deutschland oder ist das alles sehr, sehr ähnlich?
Ja, kurz dazu noch, also im Training sollte man schon Spaß haben und vor allem mit der Trainingsgruppe sollte man sich auch gut verstehen können. Das würde ich schon unterschreiben, dass man sich da eben auch wohlfühlt. Ich meinte, also meine Aussage vorhin war jetzt auf Wettkampf bezogen. Das wollte ich nochmal klarstellen. Und ja, wir sind schon im Austausch mit anderen Ländern auch. Also wir kriegen immer Leute, die bei uns dann Trainingslager machen. Da war jetzt auch schon USA da und Niederlande, Norwegen, und so weiter. Und wir fahren dann eben auch mal ins Ausland, waren in der Türkei schon und in Norwegen. Und ja, da guckt man schon nach links und rechts. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich da das ein oder andere eben auch mal abguckt. Und ja.
Wie sehr spielt da die Wissenschaft eine Rolle, wissenschaftliche Daten? Wie sehr auch heutzutage KI? Ändert sich da was? Mhm. Funktioniert das was oder ist das für dich kein Thema?
Ich würde jetzt sagen, KI spielt jetzt bei uns noch gar nicht so die große Rolle. Wir haben lange, also viele Jahre mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet und die haben dann auch Programme für uns entwickelt, wo man zum Beispiel den Kurvenverlauf gut erkennt oder auch die Geschwindigkeiten, die wir erzeugen. Und anhand dessen kann man schon Rückschlüsse ziehen, ob der Versuch nun auch gültig wird, ob man noch mehr kann und so weiter. Und das ist sehr spannend und das hilft uns auch auf jeden Fall, da immer auch mal wieder so ein Update zu bekommen, stimmt das Gefühl mit dem überein, was die Technik sagt, so in der Art. Aber jetzt sich nur auf die Theorie zu beziehen, ist, glaube ich, beim Gewichtheben nicht so entscheidend. Nee, da kommt es wirklich auf die Praxis an, auf das Körpergefühl, auf Handgefühl auch. Das spielt eine größere Rolle, denke ich. Ja.
Reden wir mal ein bisschen über Gewichtheben. Es war immer so früher irgendwie, das waren die Gladiatoren, die Gladiatorinnen, das war toll, die starken Männer, die starken Frauen, das hatte was, auch bei Olympia, das war irgendwie so eine Paradedisziplin, was ganz Besonderes. Und heute, wer kommt durch Zufall irgendwie an Gewichtheben? So schwierig. Weißt du, was ich meine? Und dann kommt noch dazu, wenn man dann liest, ja, letztes Mal die Olympischen Spiele, kein Teilnehmer, keine Medaille. Förderung geht natürlich dann auch in den Keller.
Ja.
Man hat so das Gefühl, Gewichtheben verschwindet. Da gab es ja noch eine Diskussion.
Ja.
Wir wollen jetzt nicht viel über Image reden, mit Doping und Korruption, dass eventuell Gewichtheben aus dem olympischen Kalender total gestrichen wird. Gewichtheben hatte irgendwie so, bah, so, bah. Hatte nicht dieses gute Image, ne? Sowohl sportlich als auch eben Begleiterscheinung. Das ist ja, ja verdammt schade.
Das stimmt
von,
leider.
Von früher so, ne? die Heroes, heute Gewichtheben, wo gibt's doch gar nicht mehr. Ist das ein
falscher Eindruck? Ja, ist eigentlich so eine Tradition.
Ist es wirklich so? Ja, ist wirklich so gekommen, ne?
Ja, leider ja. Es ist ja eigentlich wirklich wie so, also eine Traditionssportart. Viele kennen es ja auch, aber man hat es eben leider nicht mehr auf dem Schirm, weil wir da auch nicht diese mediale Präsenz haben. Also wir waren ja eine lange Zeit, wurden unsere Wettkämpfe auch bei Eurosport gezeigt. Das ist ja jetzt weggefallen, weil ja oftmals auch das Budget da eben eine Rolle spielt, was bei uns jetzt nicht so hoch ist, sage ich jetzt mal. Ich glaube, da gibt es noch andere Sportarten, denen geht es noch schlechter als uns. Aber ja, natürlich war es sehr schwer und schlimm für die Sportart, dass jetzt zum Beispiel kein Deutscher bei den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Aber es ist halt auch dem geschuldet, was der Weltverband macht. Und eben weil wir so viele Dopingfälle haben, wurden uns natürlich auch Plätze gestrichen bei den Olympischen Spielen. Bei uns konnten sich nur noch 60 Männer und 60 Frauen weltweit qualifizieren. Deswegen haben die Gewichtsklassen geändert und eben zusammengepackt und haben gesagt, okay, ihr müsst in die Top 10 der Weltrangliste kommen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man bedenkt, wie viele Länder es dann auch gibt, ne? Und ja, da hat es leider von uns keiner geschafft. Wir waren alle ziemlich nah dran. Die meisten waren auch im letzten Qualifikationswettkampf an der Last dran, die wir gebraucht hätten, um uns zu qualifizieren, und haben es einfach nicht geschafft. Es war auch eine schwere Zeit für die Sportart, weil natürlich man musste immer das Zweikampfergebnis von der Top 10 übertrumpfen. Und deswegen waren leider auch sehr, sehr viele ungültige Versuche dabei. Unter anderem ja auch der Wettkampf, wo ich geplatzt bin, weil man gesagt hat, okay, wir müssen hoch rein, wir müssen ja eigentlich nur einen Versuch reinbringen und möglichst hohes Zweikampfergebnis erzeugen. Und ja, das hat dann auch letztendlich gar keinen Spaß mehr gemacht, bei den Wettkämpfen zuzuschauen, weil es so viele ungültige Versuche gab, weil man einfach immer mehr machen musste, als man eigentlich kann. So, aber man musste ja auf die Karte eben alles setzen. Also viele sind da eben über sich hinausgegangen. Und bei dem einen hat es geklappt und bei dem anderen eben nicht. Und da war es eben schwierig auch für uns, dass man daran nicht zerbricht, dass man eben, dass der Körper da auch mitspielt, weil wir hatten wieder viele Wettkämpfe, viel Druck und ja, da, das war für uns alle eine schwere Zeit. Und jetzt natürlich ist es auch schwierig, da ohne die Förderung, die wir vorher hatten, da auch wieder an dieses Niveau ranzukommen. Aber wir geben unser Bestes und sind alle motiviert und vielleicht, ja, haben wir jetzt mehr Glück mit den neuen Qualifikationsbedingungen.
Und es entsteht ja so ein zartes Pflänzchen, ne? Bei der EM, wo du ja auch dankenswerterweise eine Medaille mitgebracht hast, gab es ja, ich glaube, nach 27 Jahren mal wieder 10 EM-Medaillen. Das war ja schon mal auch großartig, ne?
Ja, genau. Das
Also es scheinbar auch
war gut.
mit dir und mit Chiara und mit Roberto und noch einige andere kann da ja wieder was kommen, oder?
Genau, ja genau. Und jetzt kommen ja auch viele nach, das ist ja schon angesprochen, die Chiara und jetzt auch mit der Antonia Ackermann. Und da haben wir jetzt schon einige aus dem Nachwuchsbereich, würde ich jetzt mal sagen. Also sind ja schon U23, aber die kommen jetzt alle nach und ja, da haben wir jetzt schon ein sehr gutes Team auch.
Was muss man machen im Gewichtheben, um dann noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Ist es dann auch mehr Social Media? Ist es mehr, müsst ihr mehr posten, mehr diese Sachen, die man vielleicht gar nicht so gerne macht, trotzdem in die Hand nehmen, weil es Instrumente sind, um zu sagen, hey, guck mal, was für eine geile Sportart das eigentlich ist?
Ich habe es wirklich viele Jahre versucht und irgendwann dann aber auch gesagt, okay, es kostet ja auch viel Zeit und so Instagram zum Beispiel ist ja ein gutes Medium, aber auch ziemlich undankbar, wenn man da mal eine Zeit lang eben nichts postet, dann ja, streicht einem gleich der Algorithmus da wieder oder macht einen Strich durch die Rechnung und man fängt wieder von vorne an gefühlt und ja, und das ist dann, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, für mich zählt eigentlich jetzt der Sport, meine Leistung und weniger das Drumherum, Social Media. Ich glaube, man muss dann einen Weg für sich finden, weil natürlich sind wir eben als Randsportler auch auf Sponsoren angewiesen und da müssen wir halt irgendwie auch so eine, also heutzutage so eine Präsenz haben eben auf Social Media und mir macht es aber auch Spaß, wenn ich eben nicht diesen Druck habe, du musst jetzt jede Woche das und das machen und deswegen habe ich da eben auch geguckt, dass ich mit den Kooperationspartnern zusammenarbeite, die eben auch Verständnis für den Leistungssport haben und weil man als Leistungssportler eben kein Influencer ist, man schafft das einfach zeitlich nicht und ja. Da muss jeder für sich einen Weg finden, aber natürlich macht es das, glaube ich, einfacher, wenn man da auch Präsenz zeigt und ein bisschen Werbung für die Sportart macht, weil wie gesagt, man sieht es ja kaum noch woanders.
Und Stichwort Unterstützung, du bist kein Fußballprofi, kein Golfprofi, kein Tennisprofi, du musst oder darfst oder möchtest mit der Polizei was machen, andere gehen zum Zoll oder zur Bundeswehr. Beim ARD-Tatort gehen einige Kommissare in Rente, das wäre da was für dich, ne? Kommissarin Schweizer.
Ja, im echten Leben
Du
nicht
bist
im
Kommissarin,
Fernsehen,
ne?
sage ich schon. Ja, bin ich. Ich bin sogar schon
Wow.
Oberkommissarin. Ja, also ich bin wirklich sehr dankbar, die Möglichkeit bekommen zu haben von der Polizei. Also ich bin ja so ein bisschen Nachtzügler. Ich habe ja nicht, man kann ja auch bei der Polizei schon über die Sportfördergruppe die Ausbildung machen und ich habe sie aber normal gemacht und bin erst nach meinem Studium sozusagen in die Sportfördergruppe gekommen. Und ich bin sehr dankbar, vor allem, weil ich eben weiß, was es bedeutet, nicht dieses Privileg zu haben, sondern ja, Gewichtheben war ja für mich immer ein Hobby und ich habe es nebenher gemacht. Und jetzt wirklich mal so mit vollem Fokus zu verfolgen, das ist ein Riesenprivileg und ich bin sehr dankbar dafür. Und es hat ja auch gezeigt, wohin das führen kann. Also man schafft es einfach nicht, mit 40 Stunden die Woche, wenn man dann noch arbeitet, auf dem Niveau trainieren zu können und dann auch die Leistung zu bringen, die ich jetzt gezeigt habe. Also erstens hat man gar nicht so die Motivation dann auch, sich ins Training zu schleppen und dann ist es halt auch schwierig, am Ende des Tages dann auch Leistung im Training dann zu bringen. Also man ist dann auch ein bisschen durch im Kopf und will dann einfach nur noch machen und nicht auf die Technik achten und ja, dann noch Leistung groß bringen. Und deswegen habe ich gemerkt, dass es einfach gar nicht geht, dann mit 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Und daher weiß ich das sehr zu schätzen, ja.
In welchem Bereich bist du tätig als Oberkommissarin?
Dazu muss man sagen, dass ich, dass da, also für die Beförderung sozusagen auch meine sportlichen Leistungen mit reingespielt haben in erster Linie. Ich bin eigentlich wirklich komplett freigestellt vom Dienst. Ich darf mich voll auf den Sport
Ja, cool.
konzentrieren. Deswegen gehöre ich auch nirgendwo zur Stärke an und fehle dadurch auch nicht. Aber ich darf dann nach meinen Hauptwettkämpfen hospitieren und bin da derzeit auch in meinem Wunschkommissariat für später. Also ich bin tatsächlich, habe schon in meinem Vorstellungsgespräch gesagt, da möchte ich mal hin und das Ziel verfolge ich auch immer noch, trotz Sport. Also das ist für mich immer noch ganz wichtig, dass ich dann eben auch irgendwann mal zu der Kriminalpolizei komme.
Ja, musst du uns verraten, genau, was ist denn da das Spannende? Kriminalpolizei und was war Kripo? Was ist da so ein Bereich, wo du sagst, wow, willst du Mörder fangen oder ist es mehr so, keine Ahnung,
Ja, genau.
Steuerbetrug oder welche Richtung würdest du gerne arbeiten?
Ja, mich interessiert wirklich so am meisten eben diese Todesermittlungen, weil ich das immer ganz spannend finde, das Umfeld dann auch oder die Ermittlungen dahingehend, wie man dann immer eins und eins zusammenrechnet, bis man dann auf das Endergebnis kommt und ja, die Arbeit, das im Team auch, das stelle ich mir sehr spannend vor und ich darf da ja eben jetzt auch reinschnuppern. Ich kann selbst ja noch nicht so viel machen, einfach weil ich die Erfahrung nicht habe und auch nicht das Wissen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Traum von mir.
Liest du Krimis?
Ich habe tatsächlich, und so bin ich auch auf die Polizei gekommen, in der vierten Klasse schon angefangen, Wahre Fälle der Mordkommission zu lesen.
In der vierten
Ich
Klasse.
finde das, ja, da hat es schon angefangen.
Nix Honey und Nanny oder was gibt's da noch? Weiß ich nicht, oder?
Nee, bin da durch Zufall drauf gekommen und ja, ich finde das sehr interessant und hoffe, dass ich da auch in dem Bereich irgendwann tätig werden kann in Richtung Prävention vielleicht, wenn man dann so Zusammenhänge erkennen kann, dass man solche Straftaten eben auch verhindern kann oder einschränken kann. Da denke ich wahrscheinlich sehr naiv, aber ich will mir das noch nicht nehmen lassen und ja.
Gibt's
Ich finde das Themengebiet sehr spannend.
denn da in der Literatur oder meinetwegen auch im Film, im Fernsehen so einen Lieblingsermittler, den du hast? Ohne jetzt zu sagen, so will ich auch werden, um Gottes Willen, aber ich bin auch so ein Krimi- und Thriller-Leser. Da gibt es ja manchmal, wo du sagst, das lese ich so gerne, das macht mir Freude. Gibt es da was bei dir?
Nee, eigentlich nicht. Also es ist wirklich so querbeet. Ich habe da jetzt nicht den speziellen Autor, würde ich
Ich dachte,
sagen.
jetzt kriege ich hier einen
Es gibt
coolen.
verschiedene. Es gibt verschiedene.
Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Zurzeit finden ja so überall demnächst in gewissen Ortschaften Bürgerbefragungen statt, was mit Olympia passieren soll. Olympia in Deutschland. Wie ist deine Meinung als Athletin dazu? Brauchen wir in Deutschland die Olympischen Spiele?
Das wird natürlich für alle Athleten eine wunderschöne Erfahrung, würde ich so sagen. Man kann seine Familie, seine Freunde dabei haben. Das ist natürlich so, wovon jeder Athlet irgendwo träumt, so ein Heimspiel dann zu haben, eben auch seine Crew dabei zu haben. Ja, was es natürlich wirtschaftlich und so bedeutet, da kann ich jetzt nichts zu sagen, weiß ich jetzt nicht. Es wird natürlich ein Riesenaufwand sein, weil ja, da natürlich auch hohe Kosten mit verbunden sind und viel Aufwand eben. Aber natürlich träumen wir Athleten davon, wenn das mal so kommt.
Aber erstmal hast du noch auf dem Zettel LA 28.
Ja, und wenn man mein Alter berücksichtigt, wird es dann auch definitiv mehr oder weniger die letzten Spiele sein, ja.
Ja, aber so eine
Aber
alte Gewichtheber-Oma bist du jetzt noch nicht.
naja, ich gehöre schon zu den, also ich bin mittlerweile die Älteste im Team.
Okay.
Das war so schlagartig. Im letzten Jahr nach den Olympischen Spielen hat ja so mein altes Team mehr oder weniger, ist einer nach dem anderen, hat gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt eben auf den Beruf oder auf Familie und so weiter. Und da war ich dann schlagartig die Älteste, ja. Und bei uns sagt man ja auch so mit 30 könnte es schwieriger werden. Ich will das gar nicht so an mich ranlassen. ich fühle mich noch nicht so. Und eigentlich, wie gesagt, wenn jetzt die Verletzung nicht gewesen wäre, hätte ich es ja auch beweisen können. Ich hoffe, ich habe es schon ein bisschen gezeigt mit meinem Wettkampf in Meißen, dass es noch nicht jetzt das Ende war oder ist. Und ja, ich hoffe, ich kann auf jeden Fall noch mein Potenzial zeigen und bin dann auch sehr zielstrebig bis LA. Auf jeden Fall. Und darüber hinaus muss man dann schauen, wie der Körper, was der Körper sagt.
Das wünschen wir dir aber auf jeden Fall, dass deine Ziele alle in Erfüllung gehen, dass du absolut wieder top gesund wirst. Da drücken wir alle Daumen.
Ja. Ne? Vielen, vielen Dank. Das brauche ich.
Kriegst du mit voller Energie. Definitiv schicken wir dir das rüber. Danke für deine Zeit. Alles, alles Gute. Ich hoffe auch, wenn dann irgendwann vorbei ist, dass du auch dem Gewichtheben erhalten bleibst in irgendeiner Art und Weise, vielleicht als wunderbare Trainerin.
Ja. Ja, ich denke, ich habe mein Herz in der Sportart verloren und das verliert man nicht. Also ich denke schon, dass ich noch mich hier und da mal zeigen werde nach meiner Karriere.
Und wir schicken ganz, ganz lieben Gruß an deinen ehemaligen Mathelehrer. Danke, dass er dich damals mitgeschleppt hat zum Gewichtheben. Ne? Danke für das wunderbare Gespräch, Lisa Marie. Mach's gut, bis bald, wir drücken alle Daumen.
Ja, vielen Dank.